Losanner Bewegung Deutschland. Koalition für Evangelisation.
Okay, ich möchte ein bisschen einen Überblick geben über das Thema Evangelisation und die Diskurse, und zwar in Bezug auf die evangelische Kirche in Deutschland, also evangelische landeskirchliche Perspektive. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe 5 Jahre am IEG dazu geforscht. Frucht dieser Forschung ist einerseits meine Doktorarbeit zum Verhältnis von Evangelisation und Diakonie. Der eine Sendungsdienst der Kirche heißt er. Und dann das besagte Buch Evangelisation, wo ich einer der Mitautoren sein darf. Meiner Wahrnehmung nach, und ich vermute, dass viele von euch das teilen können, ist das Thema Evangelisation im evangelischen landeskirchlichen Bereich so ein bisschen Außenseiter. Und vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Also es wird schon hier und da irgendwie diskutiert. Es gibt ganz starke Verfechterinnen und Verfechter. Aber es gibt auch ganz weite Teile, die so ein bisschen irritiert, befremdet, skeptisch ablehnen.
Wir hören dich gerade nicht, dein Ton ist weg, warum auch immer. Er hört uns auch nicht. Das ist ganz schlecht.
In diesem Rahmen auch. Und in diesem Rahmen auch mit verschiedenen kreativen, medialen, musikalischen Theaterstücken, wie auch immer, umgeben. Aber so ein gewisser Stil von Evangelisation, den ich persönlich sehr wertschätzen kann, wo aber Teile meiner Kirche Vorbehalte haben. Und der Punkt, um den es mir hier geht, ist, das scheint für manche per se Evangelisation zu sein. Also dieses Bild, dieser Stil. Es klang eben auch schon an um die Jahrtausendwende herum. Ich glaube, Andreas, du hast gerade von einem Kairos-Moment gesprochen. Da ist etwas passiert, wo ich als nicht so ganz Zeitzeuge, ich bin Jahrgang 1989, wo ich so im Rückblick den Kopf schüttel und denke, wie ist das passiert? Wie konnte das sein? Dass auf einmal um die Jahrtausendwende herum das Doppelthema Mission und Evangelisation, Evangelisation und Mission, immer in dieser Doppelnennung, auf einmal so im Dunstkreis der EKD ganz prominent verhandelt wurde und auch ganz positiv behandelt wurde. Die sogenannte Missionssynode 1999 in Leipzig, der in unseren Kreisen wahrscheinlich relativ berühmte Vortrag von Eberhard Jüngel, der Mission und Evangelisation als Herzschlag und als Atem der Kirche beschrieben hat. Und wenn da Probleme sind, dann hat unsere Kirche Herzrhythmusstörungen. Was ein starkes Bild, was ein starker Vortrag. Was für starke Impulse. Ihr seht hier noch andere Veröffentlichungen in diesem Zeitraum von 3 Jahren heraus, die alle dieses Thema ganz stark machen. Und aus diesem Impuls heraus, auch das klang in der Begrüßung und Einleitung eben schon an, wurde das Institut zur Forschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung gegründet. Ihr merkt, ich habe das Aussprechen geübt, ich kann es recht schnell mittlerweile. Das bis 2022 hier in Greifswald, wo ich immer noch bin, existiert hat und sich mit diesen Themen befasst hat. Mit den Themen Mission, Evangelisation, einer missionarischen Gemeindeentwicklung. Und ja, ich kann das bestätigen, das war auch immer umstritten, sowohl im Rahmen von Hochschultheologie im deutschsprachigen Bereich als auch im evangelisch-landeskirchlichen Bereich. Aber umstritten heißt ja, dass es teilweise eben auch im Gespräch war, dass es auch positive Anknüpfungspunkte gab. Genau. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es blieb schon auch Außenseiter-Thema in gewisser Hinsicht. Denn ich glaube, wir müssen dann unterscheiden, wie es weiterging von den Begriffen Mission und Evangelisation. Ich nehme wahr in den theologischen Diskursen, in denen ich unterwegs bin und auch in den kirchlichen Zusammenhängen, in denen ich unterwegs bin, dass der Begriff Mission eine wirkliche Rehabilitierung bekommen hat. Und dass der Begriff durchaus auch mit der ganzen Theologie, die wir international dazu durchdacht haben, Stichwort Missio Dei, Mission ist zuerst Gottes Mission, dass das durchaus anschlussfähig ist, als im Rahmen der EKD zumindest mal einem Thema neben vielen anderen auch sehr wichtigen Themen, jetzt nicht das Überthema, was Missionstheologen wie ich vielleicht gerne so hätten, aber es ist etabliert. Der Begriff Evangelisation hingegen scheint immer seltener geworden zu sein. Also da geht die Schere, das soll dieses Bild hier ausdrücken, die Schere zwischen den beiden Begriffen auseinander. Und ich beobachte einen sehr weiten Begriff der Mission, der zum Beispiel, wenn wir uns die Five Marks of Mission der anglikanischen Kirchengemeinschaft ansehen, sehr umfassend ist. Also wir haben dort Evangelisation als ein Aspekt oder eine Dimension der Mission. Wir haben Zurüstung, Taufe, Jüngerschaft. Es gibt Diakonie, es gibt das Streben nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit und sozialen Strukturen und auch die Bewahrung der Schöpfung. Also der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung wird hier unter den Missionsbegriff gestellt, was vor der Weitung dieses Begriffes wahrscheinlich nicht sehr vielen Menschen so eingefallen wäre. Also ein sehr weiter umfassender Missionsbegriff. By the way, die Kapstadt-Verpflichtung mit ihrem zweigliedrigen Missionsbegriff hat eigentlich genau dieselben fünf Aspekte in derselben Reihenfolge. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen sehr engen Begriff der Evangelisation, einen vielleicht auch, ich habe es schon angedeutet, zu engen, wenn sich Evangelisation auf bestimmte Stile beschränkt. Und der Begriff geht meiner Wahrnehmung nach in vielen Diskursen dann sehr unter oder ist gleich ein sehr negativ konnotierter Begriff. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo ich nicht weiß, bei wie vielen von euch das funktioniert. Ich bin Norddeutscher, ich bin gebürtiger Hamburger und diese bayerische Tracht löst in mir Befremden aus. Ich finde sie nicht per se falsch. Sie löst in mir nur Befremden aus. Sie ist mir wirklich fremd. Es wirkt auf mich nicht so sympathisch. Und ich glaube, für viele Menschen in meiner Kirche ist Evangelisation genauso. Irgendwie sehr fremd. Es wirkt so, ich sag's mal auf das Bild, es wirkt ganz unbequem. Mir sagen alle, die das tragen, dass das sehr bequem sei. Ich habe noch nie sowas angehabt und ich empfinde das irgendwie als sehr unbequem. Das sind Klischees, das sind Vorurteile. Aber das ist ein Bild. Es ist ein Stil von Evangelisation, der mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Und ich glaube, und dafür werbe ich, dass es ganz, so wie es verschiedenste Kleidungsstile gibt, vielleicht auch mit regionalen Besonderheiten, dass es so verschiedene Evangelisationsstile gibt, vielleicht auch mit konfessionellen oder ja, Besonderheiten oder Besonderheiten aus theologischen Prägungen heraus. Aber das ist mir ein Bild geworden, um viele Menschen zu verstehen, die da so ein, irgendwie ein Unbehagen haben, so ein Fremdheitsgefühl, weil es mir halt mit dieser Art von Kleidung so geht. Im Bereich der praktischen Theologie wird der Begriff Kommunikation des Evangeliums als Leitbegriff, als Oberbegriff für eigentlich alles, was praktische Theologie verhandelt, auch alles, was Kirche beauftragt ist zu tun, im Moment sehr stark diskutiert und hat fast Konsenscharakter. Auch systematisch theologisch wird es durchdacht. Und das finde ich persönlich eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung, dass die praktische Theologie etwas wegrückt von dem Religionsbegriff hin zu diesem Begriff Kommunikation des Evangeliums. Man kann mit meiner theologischen Prägung ein bisschen darüber traurig sein, dass der Begriff der Kommunikation sehr stark durchdacht wird, der Begriff der Kommunikation des Evangeliums bisschen weniger stark, dass mitunter auch nicht von dem Evangelium geredet wird, sondern von Evangelium und dass es recht unklar ist, was das ist. Aber ich glaube, wir haben hier einen ganz hervorragenden Anknüpfungspunkt für das Thema der Evangelisation. Und ich würde es so formulieren, dass jeder Aspekt der Kommunikation des Evangeliums, der auf verbale Weise in der Hauptintention geschieht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus als Erlöser und Herrn finden oder diesem Glauben gestärkt werden, dass das Evangelisation ist. Damit sage ich so ein bisschen wie im umfassenden Missionsbegriff, wo Evangelisation Platz hat. Five Marks of Mission wäre es das erste Kennzeichen, the first mark. Dass genauso im umfassenden Begriff Kommunikation des Evangeliums wir dafür eintreten sollten, Evangelisation als ein Thema, ich würde sagen, ein wesentliches, unveräußerliches Thema oder ein unveräußerlicher Aspekt, eine Ausdrucksform, wie auch immer, der vielfältigen, breiten Kommunikation des Evangeliums zu betrachten. Und damit haben wir diese, in dem, was ich eben vorgestellt habe, drei Begriffe, die mir sehr wichtig erscheinen und die mir auch sehr strittig erscheinen. Also wenn ich überlege, warum in Theologie und Kirche Evangelisation auch abgelehnt wird, scheinen mir das die drei Aspekte zu sein, weswegen es abgelehnt wird. Verbal, intentional und Christuszentriert. Also ich kenne eigentlich niemanden in meinen theologisch-kirchlichen Diskursen, der sagt, wenn auf nicht-verbale Weise durch Liebestaten, durch Diakonie Menschen zum Glauben kommen, das ist ja problematisch. Aber sobald es verbal wird, sobald verkündigt wird, gesprochen wird, in, ich sag mal, bisschen ungeschützt, außer liturgischen Zusammenhängen, außerhalb des Gottesdienstes, da gehört es irgendwie hin, aber außerhalb dessen, wenn es da verbal wird, ah, das kann doch schwierig werden. Oder das Intentionale, also das Ziel, was verfolgt wird, zu sagen, ich wünsche mir, dass mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin zum Glauben an Christus kommt. Dass da was passiert. Das ist das Strittige. Dieses Ziel. Und damit sage ich übrigens nicht, dass ich glaube, dass ich als Evangelist dieses Ziel erreichen kann. Ich glaube, dass Glaube etwas ist, was Gottes Geist wirkt in den Menschen. Aber ich glaube, er wirkt eben in einem komplexen Kommunikationszusammenhang auch durch sendende Personen oder gesandte Personen, also durch evangelistisch tätige Personen. Also intentionales Umstritten und schließlich das Christuszentrierte. Das scheint mir sehr umstritten zu sein, da wo es um Jesus Christus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen geht, wo der Begriff Evangelium an seine Person und an ihn als Erlöser gebunden wird und wo nicht allgemein von Religiosität, von einer Wahrnehmung des Transzendenten gesprochen wird. Das scheint mir auch umstritten zu sein. Also drei Aspekte, die gerade umstritten sind und für die ich streiten möchte, weil ich sie alle drei wesentlich und unveräußerlich finde. Verbal, intentional und christuszentriert. David Reismann wird das gleich noch ein bisschen ausmalen, wenn ich das richtig antizipiere, in Richtung des Begriffs Frohe Botschaften und gibt uns damit eine neue Perspektive auf diese sehr alte Sache. Ich komme auf die Zielgerade. Ich habe schon davon gesprochen, dass ich so ein bisschen darunter leide, dass Evangelisation häufig so eng gesehen wird auf ein oder zwei bestimmte Stile, die ich persönlich voll legitim finde. Und dass ich den Blick breiten möchte. In unserem Buch hat Michael Herbst eine Auflistung von verschiedenen evangelistischen Stilen, die finde ich ganz gut, so den Horizont weiten. Es gibt natürlich den direkten Evangelisationsstil. Vielleicht auch konfrontativ, den apologetisch argumentierenden, begründenden, in diesem Sinne streitenden Evangelisationsstil. Dann gibt es aber auch mein Leben als Geschichte mit Gott erzählen, also der biografische Evangelisationsstil oder Evangelisation als Zeugnis. Du bist mir wichtig, der beziehungsorientierte Evangelisationsstil, jenseits der Gefahr, Menschen nur als Missionsobjekte zu sehen und sobald sich mit denen zu befreunden und sobald die zum Glauben kommen, dann sie irgendwie fallen zu lassen und hoffen, dass jemand in der Gemeinde sie aufnimmt. Wirklich ein Du bist mir wichtig. Der einladende Evangelisationsstil, also Evangelisation als Veranstaltung, quasi ganz klassisch, zu denen eingeladen wird. Der bildende Evangelisationsstil, wir haben viel Erfahrung und auch gerade was gehört zum Thema Kursen, zum Glauben, Glaubenskurse. Und schließlich ein Aspekt, den ich besonders interessant finde, dimensionale Evangelisationsstile. Also, dass, es klang schon an, Diakonie auch eine evangelistische Dimension haben kann. Das ist nicht primärer Zweck. Das ist keine Hauptintention, aber vielleicht eine Nebenintention. Und es passiert, dass sich evangelistische Wirkungen entfalten in der Diakonie, in der Seelsorge, im Gottesdienst, natürlich auch in der Predigt. Das weitet so ein bisschen den Blick, sehr, sehr basic, wie ich angekündigt habe, und bringt mich letztlich zu dieser Frage: Passt die Verpackung zum Inhalt? Ihr seht hier eine offensichtlich Milchverpackung, wo draußen Bier draufsteht. Und das ist für mich, wenn es in die Praxis geht, das Ziel. Zu schauen, wie kann Evangelisation in der Vielfalt, in welchem Stil auch immer, aber wie schaffen wir es, dass unser evangelistisches Bemühen der Form nach, wie wir es tun, zu dem Inhalt passt, zu dieser wunderbar rettenden, befreienden Botschaft des Evangeliums. Mit Ralf Kunz, dem Zürcher praktischen Theologen, formuliert, die Art und Weise, wie Evangelium kommuniziert wird, muss mit dem übereinstimmen, was kommuniziert wird, eben das Evangelium von Jesus Christus. Es geht also um eine evangeliumsgemäße Evangelisation. Eine Evangelisation, die, so wie wir es in der Missio Dei sehen, eine Bewegung, die aus Gottes Herz, aus Gottes Liebe herauskommt, aus dieser Liebe herauskommt, die aus dem Evangelium herausfließt und diesem entspricht. Und dann in vielfältigsten Formen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Soweit der Teil von mir. Vielleicht folgen wir gleich mit deinem, Dave, oder?
Sehr gerne, außer es gibt ganz dringende Rückfragen. Ansonsten alles zusammen später dann.
Okay. Ich hoffe, ich kann sagen, dass wir weiter.
Hey, go on. Wir machen die Rückfragen am Ende.
Alles klar. Ist jetzt mein Bildschirm gut zu sehen bei euch?
Ja. Ganz wundervoll, ja.
Sehr schön. Also ich freue mich jetzt digital hier dabei zu sein und es tut mir sehr leid, dass ich nicht in Person mit vor Ort bin, zumal ich schon ein paar bekannte Gesichter gesehen habe. Hallo Matthias und viele weitere, die ich schon seit vielen Jahren gerne mal wieder sehen will. Also ich freue mich jetzt hier digital zumindest so dabei zu sein. Ich bin aus Halle eben zugeschaltet und wir arbeiten dort an dieser neuen Forschungsstelle Missionale Kirchen und Gemeindeentwicklung. Und ich habe in diesem Buch mitgeschrieben. Was mich jetzt interessieren soll in diesem kurzen Vortrag, ist die Frage, was der Evangelisationsbegriff oder das ganze Thema im akademischen Diskurs für eine Rolle spielt oder für eine Rolle spielen könnte. Andreas Jansson hat schon diese Publikationen um die Jahrtausendwende gezeigt gerade und gesagt, da gab es mal kurz Bewegung in der ganzen Sache. Trotzdem, wenn man sich den Diskurs anschaut, war der Diskurs in den Missionswissenschaften recht stark und in der Praxis. Aber er ist wenig wirklich in den universitären Fächern, also in den theologischen unterschiedlichen Fächern angekommen. Und die Frage treibt mich um und die möchte ich gerne auch heute in den Mittelpunkt stellen. Warum ist dieses Thema nicht prominenter im theologischen Diskurs? Warum kommt es nicht stärker in der Ausbildung vor? Warum ist das nur eine Sache vielleicht der Missionswissenschaften, aber vor allem der Praxis und nicht noch stärker der theologischen Fächer? Wenn man in die katholische und in die internationale Debatte schaut, sieht man, dass auch in jüngster Zeit relativ umfangreiche Bücher zu dem Thema erschienen sind. Gerade kürzlich die Invitation von Richard Osmer, der in Princeton gelehrt hat, hat eine Theologie der Evangelisation geschrieben. Genauso Kurt Kardinal Koch, der dieses Buch geschrieben hat und die Evangelisation im katholischen Bereich stark gemacht hat. Die Sache ist natürlich so, es ist eben nicht ganz unberührt das Thema, aber wenn man sich so die Bücher anguckt, dann geht es vor allem um Mission, wie das Andi gesagt hat, der Missionsbegriff, der eher einen Aufstieg erlebt und der Evangelisationsbegriff, der eher einen Abstieg erlebt. Und katholischerseits und internationalerseits sieht das eben ein bisschen anders aus. Und das führt zu dieser ersten Beobachtung hier zu sagen, also es kommt in der deutschsprachigen Debatte eigentlich kaum vor. Global betrachtet allerdings ist der Evangelisationsdiskurs ein ziemlich lebendiger Diskurs. Und das führt mich zu der zweiten Beobachtung. Trotz der Missachtung des Themas gibt es aber in der deutschsprachigen akademischen Theologie eine relativ starke Abgrenzung oder Ausgrenzung des Themas. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Wie geht das, das Thema einerseits nicht zu beachten und dann aber doch auch immer wieder eine relativ starke, oft sogar polemische Abgrenzung gegen dieses Thema zu fahren? Und das geht nur, weil es einen unreflektierten und nicht expliziten Begriff von Evangelisation gibt. Also weil es Vorverständnisse gibt, die aber nicht in den Diskurs eingespielt werden, die verdeckt bleiben, die eine bestimmte Macht auch haben und da wird nicht diskutiert drüber. So, das heißt also, der Begriff Evangelisation ist ungeklärt. Er strukturiert diesen Diskurs, aber er ist eigentlich ungeklärt. Und was ich jetzt ein bisschen versuchen will, es über Thesen zu sagen, dieser Begriff wird auch definitorisch nie geklärt werden. Das wird immer ein Aushandlungsprozess bleiben, der nicht abgeschlossen werden kann. Aber er kann zumindest ein Stück weit biblisch, theologisch, diskursiv eingeordnet und eingeholt werden. Ich habe in diesem Buch eine Begriffsgeschichte geschrieben, soweit ich sehen kann, eine der ausführlicheren, wenn nicht die ausführlichste, die es momentan gibt. Und was mich da erstaunt hat, also das ist jetzt hier nur der Überblick von dem hebräischen Basar zu dem neutestamentlichen Euangelizomai, zu dem lateinischen Evangelizare und erstmals 450 nach Christus bei Theodor von Ankot tritt dieses Substantiv Euangelismus auf. Das erste Mal, also nach 450 Jahren tritt ein Substantiv auf und das verschwindet relativ schnell wieder, spielt keine große Rolle. Und dann kommt dieses altenglische Wort Euangelisen, das Wycliffe in seiner ersten Bibelübersetzung prägt. Und schon 2 Jahre später, als die Nachfolger von Wycliffe die nächste Überarbeitung der englischen Bibel schreiben, streichen sie dieses Wort wieder, dieses Verb Euangelisen und ersetzen das durch diese Phrase, die bis heute eigentlich berühmt ist, das Evangelium predigen oder die gute Nachricht verkünden. Und in den deutschen Bibelübersetzungen ist genau das Gleiche passiert, dass Luther in den Übersetzungen kein eigenes Verb für dieses Basar oder dieses Euangelizomai geprägt hat, sondern dass dieses Verb, dieses biblische Verb, stets mit einer Konstruktion wie die gute Nachricht verkünden oder das Evangelium predigen übersetzt wird. Und das ist eigentlich ein mittelmäßiges Drama, weil dadurch dieser verbale Charakter verloren gegangen ist. Und nicht nur der verbale Charakter ist verloren gegangen, sondern noch dahinter die Freude eigentlich, die in diesem Bazar mit drinne steckt in dem Hebräischen. Das Hebräische ist ein aus der Freude, aus der Bewegtheit, aus der Ergriffenheit herausreden. Und in dem griechischen Oi angelizomai ist das zumindest noch in der Vorsilbe Oi, das Gute, das Frohe, das Schöne ist da noch mit angedeutet. In dem Oi angelesen ist das versucht, als ein Verb, das aber noch nah im Lateinischen ist, aufzugreifen. Und es ist dann aber wieder verloren gegangen. Dann hat sich evangelize lange als Verb durchgesetzt und hat die Debatte geprägt, bis dann Evangelism oder Evangelization sich als englische Begriffe herausgebildet haben. Allerdings erst im 19. Jahrhundert. Und erst um die letzte Jahrhundertwende, also um 1900 rum, 1850, 1860, so die ersten deutschen Begriffe, also Evangelisation als deutscher Begriff. Das heißt, wir reden von einem Begriff, der erst 150 Jahre alt ist in der Debatte, während das lateinische Evangelizare 1000 Jahre durchgehalten hat, sozusagen. Und dann das Euangelisen nur wenige Jahre und dann Evangelize 500 Jahre wieder und dann ist das langsam ins Deutsche gekommen. Aber das eigentliche Drama ist eben, dass dieses das Freudige, das Gute in diesem Verb verdeckt geblieben ist. Das nur als kurze begriffsgeschichtliche Hinführung. Jetzt will ich diese Frage stellen, die mich eben heute in dieser Runde jetzt interessieren soll. Wie kommen die Themen Mission und Evangelisation wieder oder stärker, prominenter in den akademischen Diskurs rein, sodass eben die nächste Generation an Pfarrern und Diakonen und die eben ausgebildet werden, mit diesem Thema vertraut werden, nicht als ein Sonderthema der Missionswissenschaft, sondern als ein genuines, tief theologisches Thema, das in allen Bereichen eine Rolle spielt. Und zu dieser Frage habe ich in dem Buch, im letzten Kapitel, sechs Thesen formuliert und ich versuche diese sechs Thesen, die ich dort versucht habe, auch theoretisch anspruchsvoll zu entwickeln, jetzt als Fragen in diese Runde zu stellen und dann gerne das zu diskutieren. Diese erste These oder diese erste Frage ist oder die lautet, dieser Signifikant, Evangelisation, inwiefern entspricht er gut dieser biblischen Vorlage des Verbes? Bazar oder Euangelizomai. Und ich schlage in dem Buch vor, vielleicht ab und zu weniger von Evangelisation, von diesem Substantiv zu reden und öfters mal von, ich nehme dieses Wort Frohbotschaften, wobei das ist keine, das soll keine Diskursverschiebung sein im Sinne von, wir sollen jetzt nur noch von diesem Verb Frohbotschaften reden und gar nicht mehr von Evangelisation, sondern es soll eine Heuristik sein, die dieses freudige, verbale, verkündigende sichtbar macht. Und es macht noch was, es verschiebt die Subjektposition im Evangelisationsdiskurs. Es wird nicht jemand evangelisiert, nicht jemand wird zum Objekt, sondern es wird etwas oder jemandem frohbotschaftet. Und das ist eine Sache, die begriffsgeschichtlich sichtbar wird, dass diese transitive Objektifizierung immer stärker wird in der Geschichte dieses Evangelisationsbegriffs. Während noch in biblischen Städten verkündet wird oder Dörfern verkündet wird, wird es zunehmend die Person, ich will jemanden evangelisieren. Und das hat Widerspruch erregt in der wissenschaftlichen Welt, dass Menschen zu Objekten werden, die evangelisiert werden sollen. Und dieses Verb Frohbotschaften beleuchtet eben nicht nur den verbalen Charakter und den freudigen Charakter, sondern auch die Subjektposition. Ich bin derjenige, der jemandem frohbotschaftet. Also ich glaube, wenn wir über diesen Signifikanten nochmal neu nachdenken, muss es wirklich das Wort Evangelisation sein oder kann nicht gerade dieses Verb Dinge sichtbar machen, die auch anschlussfähig sind an den akademischen Diskurs? Das führt mich zum zweiten, also oder hier nochmal kurz als historischer Hinweis zu sagen, noch Leute wie John Newstap oder John Marbeck, die 1570, 80 dieses Verb verwendet haben, haben von Evangelizing the Truth gesprochen oder Evangelizing the Kingdom of God. Also nicht ein Mensch ist das Objekt von Evangelisation, sondern wir sind Subjekte, die die Wahrheit verkünden, Frohbotschaften oder das Königreich Gottes Frohbotschaften. Und das führt eben zu dieser Inhaltsseite, zu dem Signifikat. Also was bedeutet denn Evangelisation? Was bedeutet dieses Wort? Und wenn wir mit diesem Wort frohe Botschaften nochmal deutlicher machen können, dass das eine Interaktion von Kognition und Emotion ist im Prozess der Verkündigung, von Aneignung und Aussprache, von innerlicher Bewegtheit und äußerem Lebensvollzug, dann ergeben sich daraus wahnsinnig viele Forschungsfelder für die wissenschaftlichen Fächer. Ob das dann die neutestamentliche Wissenschaft ist, die an diesen neuen Begriff Euangelizomai nochmal anknüpft und das weiterentfaltet, ob das Alte Testament ist und dieses Verb Basar weiterentfaltet, ob das die Kirchengeschichte ist, die sich damit anschließt und so weiter. Also von diesem reinen Evangelisation als jemanden evangelisieren wegzukommen, hin zu dieser Interaktion von Freude, Ergriffenheit und Botschaft, eröffnet nochmal ein viel weiteres Feld. Das führt mich auch zu der Frage, inwiefern das nicht eine Chance sein könnte, Evangelisation von diesem Sendungsbefehl, Sendungsauftrag aus Matthäus 28 nicht wegzukriegen. Diese Stelle bleibt prominent und sie bleibt zentral, aber ob die nicht ergänzt werden kann durch solche wichtigen Bibelstellen wie Jesaja 61, die Jesus in seiner Antrittsrede in Lukas 4 zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt zu frohen Botschaften. Und damit auch nochmal das biblische, die textliche Verankerung zu verschieben. Zu sagen, nicht nur der Sendungsauftrag, sondern gerade auch die Sendungsoffenbarung führt uns weiter, dieses Thema neu zu entdecken. Und das Spannende ist, in der Sendungsoffenbarung, Jesaja 61, Lukas 4, kommen tatsächlich dieses hebräische Wort Basar vor oder Euangelizomai im Neuen Testament, während der Missionsbefehl ja interessanterweise überhaupt nicht von Evangelisation spricht. Aber dann eben abhängig über den Missionsbegriff wird immer Evangelisation definiert. Also wir legen erst fest, was Mission ist, und als Ableitung davon beschließen wir dann, was Evangelisation ist. Während die Sendungsoffenbarung uns auch über diese Verben Basar, Euangelizomai nochmal einen direkteren Zugang zu diesem Thema verschafft. Das führt mich zu der Frage, oder zu der These, ob wir nicht zu lange auch im ontotheologischen Paradigma, das uns die dominante Theologie vorgegeben hat, stecken geblieben sind und zu lange darum diskutiert haben, wer Gott ist, also ontotheologische Debatten geführt haben, was Evangelisation ist. Ego, eimi, hoi, also ich bin diese Aussage Gottes, ich bin der ich bin, ob wir die nicht zu lange ontotheologisch gelesen haben, anstatt namenstheologisch, also onomatheologisch oder onomatologisch. Und auch das verschiebt nochmal die Perspektive von Evangelisation, von der Frage danach, was ist das oder wer ist Gott, hin zu sagen, er hat seinen Namen offenbart, seinen Namen geschenkt und die Bindung an diesen Namen, in dem wir beten, auf den wir taufen, in dem wir Gott anrufen, dieser geschenkte Name als den wirklichen Inhalt nochmal von Evangelisation zu entdecken und wegzukommen von diesen ontologischen Science-Debatten hin zu der Frage, was hat Evangelisation mit der Bindung an den Namen zu tun? Dass Menschen diesen Namen kennenlernen und entdecken und im Lebensvollzug, also weg von denkerischen Erschließungen Gottes, hin zu einem Lebensvollzug, und zwar zu einem Leben, das auf diesen Namen bezogen ist. Also da die theologische Debatte nochmal zu verlassen, also weg von dem ontotheologischen zu kommen, hin zu dem onomatheologischen. Das führt nochmal tiefer rein in die akademische Debatte, und zwar in die Debatte, die vom Religionsbegriff geprägt ist. Und ich glaube, einer der größten Widersprüche, den die Evangelisationsdebatte erlebt hat, kommt aus der Fraktion der Religionstheorie, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren, also in der Abwendung von der dialektischen Theologie von Karl Barth, sich sehr stark wieder religionstheoretisch aufgestellt hat. Und dann folgen die ganzen Debatten mit der religiösen Grundanlage im Menschen, dem Religiösen, der Sinndeutung, der Transzendenzbewältigung, die ganze Debatte um Religionspluralismus und Inklusivismus oder Exklusivismus und so weiter. Und diese ganze Debatte tut sich natürlich wahnsinnig schwer mit dem Evangelisationsbegriff, wo von außen ein Name verkündigt wird und eingeladen wird, mit dem ganzen Leben diesem Namen zuzugehören. Das ist natürlich der absolute Affront, wenn ich von der Religionstheorie ausgehe, die davon ausgeht, dass jeder Mensch in sich das religiöse Element trägt und dieses religiöse Element sekundär immer ausgedrückt wird in irgendwelchen Riten und Lebensvollzügen und Formen. Aber eigentlich ist der Mensch, der individuelle Mensch, die religiöse Monade, die alles aus sich heraus produziert und aus sich nach außen dann trägt. Und alles Vergemeinschaftende ist immer nur eine sekundäre Form. Während natürlich der Evangelisationsdiskurs das alles umdreht und sagt, primär ist der Name Gottes, der jetzt froh botschaftet wird und von außen gebracht wird. Das heißt, diese ganze Debatte zwischen religionstheoretischer Fundierung und onomatologischer, also namenstheologischer Fundierung, die müsste noch mal tiefer bearbeitet werden, um den Evangelisationsdiskurs tiefer in die akademische Debatte zu bringen. Und das, ich hoffe, Sie sind noch mit dabei, ist jetzt natürlich digital immer schwierig, auf Reaktionen einzugehen. Das ist meine letzte Folie oder mein letzter Punkt hierzu. Wenn wir dann von Begriffsdefinitionen, was ist Religion, was ist Evangelisation, was ist Gott, wegkommen zum Namen, dann rückt auch die Kirche nochmal ganz anders als Akteurin von Evangelisation in den Blick. Denn dann ist es tatsächlich erstmal die Gemeinschaft derer, die auf diesen Namen getauft ist und in diesem Namen anbetet und in diesem Namen gesandt ist und in diesem Namen Theologie treibt, die zu einer Wir-Beziehung kommt, in diesem Namen. Und dann geht es weniger darum, um Ausgrenzungseffekte und Eingrenzungseffekte, um Differenzlogiken und so weiter, sondern dann steht die Kirche erstmal als auf den Namen bezogen im Mittelpunkt und dann wird Evangelisation zur Einladung in diese Gemeinschaft derer, die auf diesen Namen bezogen ist. Und damit, glaube ich, lassen sich diese ganzen Debatten um Religionsinklusivismus und Exklusivismus nicht beiseite lassen, aber erstmal stehen sie nicht mehr im Vordergrund. Weil es dann eben nicht mehr um eine Religionstheorie geht, die irgendwie hinkriegen muss, dass alle Menschen scheinbar das religiöse Element in sich tragen und dann ja doch wieder irgendeine Religion die höhere oder die bessere oder die tollere ist. Also die Debatte tritt in den Hintergrund und im Vordergrund steht die Frage, wie können Menschen zu einer freudigen Beziehung zu diesem Namen kommen? Und damit bin ich bei meiner letzten Folie angekommen. Und ich lasse sie einfach mal als Thesen oder als Anfragen jetzt auch an diese Runde hier stehen, weil mich das interessiert. Wir haben jetzt gerade, ich komme jetzt, das ist ein Grund, dass ich nicht bei euch, bei Ihnen in Marburg sein kann. Wir hatten jetzt gerade ein intensives Wochenendseminar und haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Thema. Also hatten sehr kritische Leute aus der Universität Halle und Jena und Leipzig. Das war ein gemeinsames Seminar. Und wir haben eben diese Theorien, diese Thesen vorgestellt und hatten sehr kritische Leute dabei, die Mission und Evangelisation extrem kritisch sehen. Und gerade der Begriff Frohe Botschaften und die Idee, Freude und Verkündigung nochmal näher zusammenzubringen und auch diese ganzen Thesen um den akademischen Diskurs haben da sehr viel Widerhall gefunden. Und jetzt würde mich interessieren in dieser Abschlussdiskussion, was aus Ihrem Rahmen oder aus eurem Rahmen für ergänzende Ideen oder für weitere Thesen dazukommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt so digital sprechen zu dürfen.